Willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Episode 122, lieber Defner. Und der September macht seinem Image alle Ehre.
So,
die
gegen
Börsen
Ende.
Fallen. Weil nämlich der September, wusstest du, das ist der schwächste Monat in der DAX-Geschichte. Im Durchschnitt seit 1965, so lange gibt es zwar noch nicht den DAX, aber so lange gibt es deutsche Aktien, hat der minus 1,4%. Und damit ist er dreimal so schlecht wie etwa der August, der der zweitschlechteste Monat mit minus 0,5 ist. Und jetzt fällt's. So wieder Monat halt verspricht.
Wieder was gelernt. Bisschen ja. Herbstdepression kommt auf. Das war dann ein kräftiger Wumster an diesem Montag, dem 21. September. Wir zeichnen jetzt am 22. auf. 122 am 22. September, leicht zu merken.
Und
aber ich finde, das ist jetzt alles andere als ein Panikzeichen oder was auch immer. Das war jetzt mal, da kam ein bisschen viel auf einmal, muss man sagen, ne, an diesem Montag hat sich da ein bisschen was zusammengebraut. Vor allem jetzt wieder diese Corona-Angst, die aufkommt. Aber dann gab es ja noch diese Bankenthüllungen über diese Geldwäschegeschichte, die international
enthüllt
wurde. Dann gibt es die US-Wahl, nee, aber vor allem den Konflikt USA-China mit TikTok und so weiter, der sich da auch noch mehr aufschaukelt. Und das alles an Montag dann zu verdauen, und in Amerika kommen wir ja auch mit dem Corona-Konjunkturpaket nicht voran. All das ist so ein bisschen, und wenn das natürlich dann so zusammenkommt, dann macht es einmal einen kräftigen Wumms. Aber ich glaube, das war es jetzt eigentlich im DAX. Da ist auf 12.500 gefallen. Da sagen jetzt die Charttechniker, das ist jetzt wieder mal eine wichtige Unterstützung. So viel halte ich nicht von Charttechnik, aber möglicherweise ist da irgendwo mal doch wieder an die Linie eingezogen. Und ich würde sagen, das sind jetzt Nachkaufkurse für all diejenigen, die Rallye verpasst haben.
Und ja, diese Sorglosigkeit, ich finde, das macht einem schon so ein bisschen, bereitet mir Sorgen, diese Buy-the-Dip-Mentalität. Ich muss zugeben, mich hat es auch betroffen. Ich habe am Montag, kurz vor Börsenschluss, mir nochmal VW gekauft. Und da dachte ich so, ach so, kriegst du sie nie wieder, 130 Euro.
Super.
Und dann dachte ich mir, kaufe ich mir ein paar, nicht viele. Wenn jetzt die Frau wieder zuhört und sagt, der Mann, das ganze
verzockt
Geld kommt
Geld,
weg,
verzockt. Ja, wird gleich das Taschengeld gestrichen.
Nein, ich habe ja schon hier heute mein Lidl-Shirt an. Das ist so günstig. Ich lasse mich da günstig ausstatten. Also, wie gesagt, ich habe nur ein paar Aktien habe ich nur geholt. Aber da merkt man auch, man hat selbst dieses Gefühl, so richtig runter kann es nicht gehen. Na, dann nimmt man doch auch mal die Chance. Und wenn aber alle dieses Gefühl haben,
ich glaube auch nicht, dass alle dieses Gefühl haben.
Das ist,
Das Gefühl haben ist nicht weit verbreitet. Also in Aktienfonds wurden in den ersten 7 Monaten des Jahres die größten Mittelabflüsse der Geschichte verzeichnet.
In welchen?
Ja, in Aktienfonds insgesamt.
Okay, das sind meistens die Amerikaner.
Da sind meistens die Amerikaner mit dabei. Aber das ist aber eine ganz große Masse. Wir nehmen jetzt immer die Robin Hood Trader wahr und so weiter, die ein bisschen ihr Taschengeld reinbringen und so weiter. Aber es ist die viele, auch private, aber auch institutionelle, sind ja rausgegangen aus den Märkten und haben einfach diesen Wiedereinstieg nicht geschafft, weil ihnen die Märkte davongelaufen sind. Und da sind möglicherweise auch die größeren Summen. Also da ist noch sehr, sehr viel Geld, was dann immer noch rein muss in die Aktienfonds. Und wir dürfen ja eines nicht vergessen, das meiste hängt ja immer noch in diesen Anleihen, die irgendwie null Zinsen bringen mittlerweile.
Das heißt negativ.
Und negative Zinsen bringen. Und wenn es hier, man redet ja schon seit Jahren von der Great Rotation, die irgendwann ansteht, weil wenn es dazu mal kommt, dass die Zinsen wieder auch nur ein bisschen anziehen und den Anleiheinvestoren dann auch, weil bisher haben die ja immer schön Kursgewinne gemacht mit immer weiter fallenden Zinsen. Wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Anleihekurse und dann gehen die raus aus diesen Anleihemärkten. Da ist noch so viel Potenzial für die Aktienmärkte. Und die Nullzinspolitik, das hat ja die Fed auch wieder klar gemacht, die halten jetzt auf Jahre an ihrer Nullzinspolitik in Amerika fest. Das ist für Amerika jetzt ganz, ganz neu. In Europa kennen wir das schon länger. Und das wird jetzt gerade auch in Amerika noch viel mehr Leute zum Umdenken bringen. Und also ich sehe wirklich einen sehr, sehr freundlichen Trend für die nächsten 2 bis 3 Jahre auf jeden Fall. Da ist noch viel, viel Luft nach oben. Und deswegen sind diese Dips für mich jedes Mal einfach Kaufchancen, die man eben auch mutig nutzen
was
sollte.
Hast du gekauft? Jetzt fragen wir mal, was hast du gekauft, lieber Dietmar?
Naja, gut, dann muss ich ja auch mal Liquidität haben, wenn es dann runtergeht. Ne? Und wenn ich zum Beispiel bei meinem CFD-Depot habe ich dann keine Möglichkeiten, weil da natürlich sozusagen keine Liquidität da ist.
Okay.
Ja, so. Aber ich habe mir heute zum Beispiel, mir nochmal einen DAX-Optionsschein geholt, habe eine Aktie, einen Teil verkauft und dafür nochmal den Hebel wieder wieder etwas gehoben. So. Also der DAX-Option scheint 13.000 bis zum Anfang Januar.
Die Bullen machen es gehebelt und der Bär ist mittlerweile mit normalem, ungehebeltem Geld dabei.
Der Bär gibt sein gespartes Geld beim T-Shirt kaufen. Der Bulle ist natürlich...
Genau, das gesparte Geld beim T-Shirt
kaufen. Nein, ich bin natürlich schon ziemlich gehebelt. Auch CFDs sind ja auch ein Hebelprodukt. Deswegen, da muss, wie gesagt, neulich wurde ich gefragt, ja, du machst immer was anderes, als du predigst. Ja, weil ich über die Tesla-Aktie gesprochen hatte, die ich verkauft habe. Ja.
Du hast sie doch wieder gekauft?
Ich habe sie wieder gekauft.
Danach.
Ja, genau. Habe ich auch gemacht, ja. Aber da hat mir dann einer, der mir bei Instagram geschrieben hat, ja, und im Übrigen machst du ja irgendwie immer was anderes, als du predigst. Ja. Ich glaube, wir müssen eins sagen, wir predigen hier vor allem einfache Anlagestrategien, so ist es. Ja, damit man wirklich als Anleger, der einsteigt, hier das einfach machen kann. Ich würde nie sagen, man muss hier gehebelt irgendwie jetzt in den Markt gehen und sollte davon wirklich, wenn man am Anfänger ist, die Finger lassen. Und auch wenn die Gier dann immer wächst. Und ich habe mir da so oft die Finger dran verbrannt und tue es immer noch, ist ja klar, weil bei gehebelten Produkten kann es immer nach hinten losgehen und kannst du immer, da musst du wirklich bereit sein, einfach auch bei dem einzelnen Produkt einen Totalverlust dann zu akzeptieren. Und das würde ich einfach nicht empfehlen, aber ist natürlich eine Möglichkeit, die man machen kann. Und ansonsten die Strategie, die wir, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz.
Ich muss sie gar nicht wiederholen. Ich meine, wir machen sie auch persönlich. Also ich beispielsweise habe wirklich ETF-Sparpläne. Das ist so das Grundinvestment und das ist auch das, wo das meiste Geld drinsteckt. Das muss ich jetzt auch zur Beruhigung meiner Frau sagen, die ich jetzt zuhört. Und auch der Kinder. Also das ist so das Grund. Und das andere ist einfach so ein bisschen dazu, was Spaß macht, wo man sich so einen kleinen bunten Strauß dazu kauft und wo man mal versucht, Opportunitäten wahrzunehmen. Und das Schöne ist ja, wenn der Markt runtergeht und man diese festen Sparpläne hat, kriegt man ja auch mehr Markt, wenn es runtergeht. Also insofern ist man ja automatisch auch bei diesen Dips mit dabei. Und diese anderen Sachen sind dann halt noch so zusätzliche Ideen. Und da kam halt der Kollege Sommerfeld und sagt, weißt du was, diese VW, das ist jetzt, da kommt jetzt der ganz große Renner. Und ich glaube,
das habe ich dir schon seit unzähligen Podcasts.
Ja, wir haben schon bei 120 die auch schon mal
drüber
geredet.
Auf mich hört er ja nicht. Wenn der Sommerfeld dann kommt, neue Erkenntnis.
Ja.
Der Defner, der kann sich im Mund rasen.
Aber der Defner kauft ja alles. Da kann ich alles kaufen.
VW
ja,
soll ich kaufen? Kaufen. Bei VW bin ich ja auch investiert und habe auch gleich noch ein paar Argumente dazu. Ja. Aber ich wollte noch eins zu diesen Dips sagen. Mich erinnert das wirklich also an die Anfänge meiner Börsenzeit, so in den Ende der 90er. Da gab es auch immer wieder diese 97, 98, dann immer wieder diese Währungskrisen, mal in Asien, mal in Russland. Und jedes Mal ist ja auch in der Markt immer so runtergerumst. Und ich glaube, dass wir jetzt in einer ähnlichen Situation sind. Und damals war es auch diese so eine gewisse technologische Revolution, als das Internet aufkam und als viele neue Anleger dazu kamen. Also das sind viele Dinge, die da vergleichbar waren. Und 96 schon hat Alan Greenspan von der Irrational Exuberance, von der irrationalen Übertreibung gesprochen. Aber diese Übertreibung, die er damals schon festgestellt hat, ging noch bis zum Jahr 2000. Und da konnte man so viel
Dauerte
Geld
noch
verdienen.
Dauerte noch dreieinhalb Jahre.
Und ich glaube, dass es dieser Zeitraum kann auch jetzt so der Fall sein, dass wir noch 3-4 Jahre bis dann wahrscheinlich irgendwann mal die Notenbank auch wieder mal deutlich
die Zinsen anheben. Es macht immer die war immer die Notenbank, die eine Blase zum Platzen gebracht
und
hat. Und das sehe ich jetzt halt nicht. Und deswegen glaube ich auch nicht. Aber ich sehe auch nicht, dass wir in diesen 90ern noch stecken. Also wenn ich sehe beispielsweise dieses Snowflake IPO, das ist ja völlig wirr. Da werden ja Preise aufgerufen. Und dann erzählen alle, wer einmal Kunde bei Snowflake ist, ist so ein Anbieter von Cloud-basierter Software, wo du Analysen machen kannst mit deinen Daten. Wer einmal dabei ist, der bleibt 100% Kundenzufriedenheit und der kauft noch mehr. Aber wenn das Umsatz-Multiple irgendwie über 100 ist, ich meine, beim besten Willen, das sind Preise, die erinnern schon eher an 2000.
Aber
also
wirklich interessant bei Snowflake war, dass Warren Buffett eingestiegen ist
davor.
Bei der Neuemission.
Ja,
er ist zum IPO.
Zum IPO-Preis,
also
der IPO-Preis
war ja schon sehr, sehr hoch.
Der war auch schon höher als das andere. Aber
der wurde ja auch ständig nach oben und der war ja auch schon Wahnsinns Kursumsatzbewertung. Also der IPO-Preis war schon ambitioniert, weil sie da
aber
auch immer nachgebessert
halt
haben. Und Warren Buffett, aber das muss man nochmal festhalten, dass Warren Buffett ist zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt bei einem IPO eingestiegen und in Technologieunternehmen. Also er hört anscheinend immer mehr auch auf seine jüngeren Leute bei ihm, bei Berkshire Hathaway. Früher hätte er das, glaube ich, nicht gemacht.
Von der Generation Snowflake hat er dann gehört, kauf doch mal Snowflake, das klingt gut, das musst du haben.
Gut, aber das war natürlich nochmal so ein Ritterschlag, auch nochmal zusätzlich, als dann bekannt wurde, Warren Buffett geht rein, Salesforce ist auch mitbeteiligt. Und
ich ist meine, ein Konkurrent halt von Salesforce,
nein,
muss man sagen.
Nein, nicht direkt Konkurrent, die helfen denen auch, sind quasi Kooperationspartner. Ja. Ja, also und naja gut, aber ich bin jetzt auch bei Snowflake nicht investiert und auch nicht, investiert?
So, nein, aber auch nicht so, nicht okay. so drin.
Aber eine andere Blase, die wir hier auch schon immer angezählt haben, die platzt immer mehr. Das ist die Nikola-Blase.
Das
ja? Und
stimmt.
Da, sind wir, da waren wir Gott sei Dank auch beide einer Meinung, ja. dass das wirklich eine Übertreibung war. Und, ja.
Trevor Milton ist zurückgetreten. Aber er hat es natürlich mit Pathos gemacht. Nikola liegt mir im Blut und wird es immer tun. Der Fokus sollte aber auf dem Unternehmen und seiner weltverändernden Mission liegen, nicht auf mir.
Aber also eine wirklich, Woche vorher hat er sich doch nichts vorzuwerfen gehabt, ja?
Also ja, das ist, ja, er tat ja so, dass er sich auch nichts vorzuwerfen hat, dass sie nur alle über ihn reden und sie sollen wieder über das Unternehmen reden und deswegen ist er aus dem Weg gegangen und jetzt soll der Nachfolger, ein GM-Manager, das irgendwie lösen. Ja,
also ich habe da wirklich, also ich glaube, das ist der Anfang wirklich vom Ende. Also ich meine, der Anfang vom Ende ist schon viel weiter zurück, aber spätestens dieses Hindenburg Research, das eben dem Unternehmen bezichtigt hat, wir haben ja das letzte Mal ausführlich drüber gesprochen, dass Nikola ein Meer an Lügen ist und jetzt platzt die Wasserstoffblase immer mehr. Und,
also doch nicht die Wasserstoffblase. Ich meine, das ist
nein,
halt, das
aber,
ist,
nein,
das
die
ist
Wasserstoffblase war Nikola.
Ja, genau. Also das Nikola also war halt Nikola irgendwie ein völlig überwältes Unternehmen. Und
genau.
Jetzt, aber sie sind immer noch, muss ich sagen, selbst die Aktie ist jetzt auf dem tiefsten Stand seit dem komischen Börsengang, den sie da hatten. Das war ja so ein, über so ein Vehikel. Und sind trotzdem noch 10 Milliarden Dollar wert. 10 Milliarden für was?
Für heiße Luft oder heißen Wasserstoff.
Ja, weiß also es nicht, aber zumindest.
Also ich habe da wirklich Zweifel, ob das Unternehmen jetzt überleben wird. Ich meine, der Einzige, der das Ganze, den ganzen Laden irgendwie noch zusammengehalten hat mit seinen Visionen, war ja eben der Chef, der ist jetzt auch weg. Und dann frage ich mich, wie wollen diese ganzen Kooperationspartner, die da alle beteiligt sind,
GM, ja, die haben alle Anteile
Bosch,
und die dürfen die gar nicht verkaufen. Die haben alle Anteile, dürfen die nicht verkaufen. Dann werde ich sagen, lass uns mal lieber irgendwie versuchen, das Ding noch weiterzuführen und noch was draus zu machen.
Da halten die ihre Anteile und dann, aber ich glaube, für die, das wird dann irgendwann trotzdem abgewertet werden und also ich das kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeine Erfolgsgeschichte werden wird. Also das ist, glaube ich, und ich meine, Bosch eben ist ja auch dabei, die haben sich ja auch schon bei anderen Geschichten, sie haben auch mal groß in Solar investiert, es war auch totales Fehlinvestment und GM, das sind all diese Unternehmen, die irgendwie diesen Trend verpasst haben, hin zur E-Mobilität oder Bosch eben auch, E-Mobilität, Wasserstoffmobilität, ja, und die jetzt da irgendwie, glaube ich, auf einen reingefallen ist, sind, der ihnen da irgendwie charismatisch irgendwelche Zukunftsvisionen da schmackhaft gemacht hat, ja, und das wollen sie immer noch nicht so richtig wahrhaben, aber ich glaube, dass das kommt auch noch, ja.
Tja, abgestürzt ist auch der Alpha-Mann in der Politik. Zwei haben sich ja gleich ins Abseits gebracht, FDP-Chef Lindner mit dem wunderbaren Altherrenwitz. Ich denke daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben, sagte er. So ein Altherrenwitz und sagt dann, als das Gelächter im Saal war, ich spreche über unser tägliches Morgen, dieses Telefonat zur politischen Lage, nicht was ihr jetzt denkt.
Den Witz hat er auch schon mal über Claudia Roth gemacht.
Ja.
In der Vergangenheit.
Ja. Über Claudia Roth hat er es auch schon mal gemacht. Mit ihr zusammen war er mal zusammen
immer
Interview in Deutschland vom
Kunstpause und dann, nicht was ihr jetzt denkt.
Also ich muss sagen, wenn sie mit solchen Sprüchen kommt, das ist wirklich unterirdisch. Und ich muss gestehen, ich weiß immer weniger.
Er ist so Brüderle-Niveau eigentlich.
So ein bisschen.
Ja? Er hat ja auch Lindner trifft in Abrichtung Brüderle. Ja?
Ich weiß überhaupt nicht, wen man jetzt wählen soll. Es wird immer schwieriger. Also alle Optionen.
Ist ja noch ein bisschen hin. Ja,
ja, aber was glaubst du mit
ich
dem Mann
dir dann
an der Spitze?
Eine Wahlempfehlung. Ja?
Das ist nett. Wir gehen, genau, wir machen das dann wie der Economist oder die New York Times und geben dann auch Wahlempfehlungen im nächsten Jahr. Und da bin ich mal gespannt, wen wir dann
wählen. Wir haben ja schon hier so manchen.
Aber Friedrich Merz hat sich ja auch ins Ausgebracht mit seinen Hass Assoziation von Homosexualität und Pädophilie. Also ich meine, das mag jetzt, irgendwie hat es ja nicht direkt im Zusammenhang gemacht, aber schon auf eine Frage hin. Und
es war eine klare Assoziation.
Es war eine Assoziation und man muss sagen, echt, wer diese Assoziation in diesen Tag, das zeigt ja wirklich, das ist der Mann ist von gestern und man braucht ihn wirklich nicht mehr. Also ehrlich, ich glaube, damit ist jetzt auch die letzte Ambition als CDU-Vorsitzender oder Kanzlerkandidat dahin.
Aber ich glaube,
er hat
sowieso keine Chance mehr einfach. Der ist in der Corona-Krise da. Nein, wir verfolgen es weiter und gucken
auf
auch, was macht der Franke in München. Ja.
Der ist beim Weltwirtschaftsgipfel. Wir haben ja am Donnerstag Weltwirtschaftsgipfel in Wien und da kommt der Franke ganz zum Schluss.
Welt
also Welt von der Zeitung.
Die kleine Welt mit den großen Buchstaben.
Genau, und da ist der Franke auch als Schlussredner.
Freilich,
Ja, Schlussredner. Ich bin mal gespannt.
Wien. Ja, das passt ja. Wien ist ja natürlich die Hochburg der schwarz-grünen Macht sozusagen. Kurz und die Grünen, als großes Vorbild
der Kurz ist auch
für
dabei.
Eine Koalition im Bund.
Ja.
Ja. Also da kannst du ja nächste Woche dann berichten.
Ich werde nächste Woche berichten, ob der Franke sich committed hat. Aber man weiß noch nicht so richtig, ob er das werden will, ob er es nicht werden will.
Eine Axel Springer-Veranstaltung. Ja. Und dann gibt es eine andere Axel Springer-Veranstaltung wahrscheinlich am 1. Dezember. Und den Axel Springer Award erhält in diesem Jahr, seit kurzem ist es jetzt offiziell.
Darf ich kurz trommeln? Ich wollte dich trommeln.
Trommeln.
Wow, Elon
ein
Musk.
Großer Trommler. Ja. Ja, Wahnsinn. Toll. Ja.
Schon andere große Männer haben den bekommen. Facebook-Chef Zuckerberg. Und ich glaube, der Bezos war auch schon mal Preisträger.
Genau. Ja. Amazon-Chef Bezos war auch schon. Mit Erfindergeist und Innovationskraft habe Musk gleich mehrere Branchen revolutioniert, schreibt Springer-Chef Matthias Döpfner. Da erwarte ich jetzt keinen Widerspruch mehr, ne? Das wird jetzt hier.
Bei uns ist Binnenpluralität. Nur weil der einen Preis bekommt, kann ich genauso gut sagen, dass ich seine Vision für etwas übertrieben halte und seine Battery-Idee möglicherweise nicht für den
Battery Day, da hat er jetzt schon mal die Erwartungen getämpft. Also heute, 22. September, nicht nur der 122. Podcast, sondern am Abend guckt man ja, mittlerweile wurde die Erwartungshaltung ja so hochgechest, muss man sagen, dass es ihm wahrscheinlich selber jetzt ein bisschen mulmig wurde.
Zumal er auch angekündigt hat, er wird was ganz Großes.
Ja, da
wird
letzte das Woche noch, hatte ich ja letzte Woche im Podcast auch schon kurz. Ja. Ja, und jetzt schraubt er doch die Erwartungshaltung runter, was sehr klug ist, weil sonst würde es auch der Aktie nicht gut tun. Und er hat ja jetzt getwittert, dass was der E-Auto, was man beim Battery Day dann an Verbesserungen vorstellen würde, das könne erst nach 2022 in größerer Stückzahl gefertigt werden.
Ja, gut. Aber du hast heute einen Bullen mitgebracht, was auch so ein bisschen Kennzeichen dieser möglicherweise des Trendwechsels ist. Ich hätte ja mit dir gern gewettet auf diese Sache, aber das wolltest du ja auch.
Nein, aber ich meine, nein. Plus wenn die 2022 erst, also lass uns über den Battery Day dann danach reden.
Wenn er
alles ist jetzt bloß Hypothese und dann das schon auszudiskutieren, aber da wird Tesla natürlich weiter voranfahren und 2022, so weit weg ist es ja auch nicht mehr. Aber jetzt war einfach die Erwartungshaltung, glaube ich, dass da morgen die super Batterie auf dem Markt ist, die alles total verändert
auf einen Schlag. Elektrifiziert, die gesamte Welt unter Strom setzt.
Der große. Aber ich glaube trotzdem, dass sie weiter in Richtung Batteriehersteller eben gehen werden und dass sie da weiter Wegweisendes entwickeln werden. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen um Tesla. Ja. Gut, aber mehr, wenn dann die Fakten auf dem Tisch liegen. Aber ein Dauerthema bei uns ist ja auch noch ein politisches Thema, Italien. Und ich finde es bemerkenswert. Italien hat jetzt nicht nur in einigen Regionen gewählt, sondern Italien hat ein Referendum durchgezogen.
Aber die Wahl war auch positiv.
Wahl war ein großer.
Da hat der Salvini sich nicht durchgesetzt.
Genau, das
muss man
auch
schon mal sagen.
Muss man auch mal sagen. Ja, und das ist auch sehr, sehr positiv. Aber vor allem gab es noch parallel ein Referendum und etwa 70% der Wähler, die haben für eine Verkleinerung der beiden Kammern des Parlaments gestimmt. Und das ist wirklich ein großer Wurf. Von 630 Sitzen auf nur noch 400 Sitze. Das ist das eine, aber noch wichtiger ist.
Die Hälfte vom Deutschen.
Ja, aber was noch wichtiger, und die Deutschen kriegen es nicht hin. Ja,
nämlich wird es immer größer. Bei uns ist es der
Gegenteilige immer größer und die Parteien kriegen es nicht hin, hier endlich mal abzuspecken. Ja, und bis es aus allen Nähten platzt. Aber gut, das ist das eine. Das ist finanziell vor allem wichtig. Aber das ganz Entscheidende ist, sie haben die 5%-Hürde gewählt. Die gab es bisher noch nicht. Und das hat ja dazu geführt, dass es eben hier so viele kleine Parteien im Parlament gab und dass eben das Land so schwierig zu regieren war, weil es immer schwierig war mit der Koalitionsbildung, weil so viele kleine Parteien da drin waren. Und jetzt führt man eine 5%-Klausel ein und das wird ein wirklicher Gamechanger in der italienischen Politik, glaube ich. Und damit wird das Land dann auch reformfähiger werden und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Wahl. Die greift dann erst, glaube ich, 2023 oder so, aber immerhin dieses Signal ist in die richtige Richtung gestellt und das ist großartig von den Italienern von wegen. Ja, und dann muss es manchmal das Volk.
Von 630 auf wie viel?
Auf 400, glaube ich.
Wow, da sind sie ja noch nicht mal in den Top 10 mehr. Wir haben übrigens in Deutschland, ich habe nachgeguckt gerade, mit 709 Parlamentariern das zweitgrößte Parlament der Welt, gleich hinter den Chinesen. Also die Zahl der Parlamentarier muss nicht über die Qualität der Demokratieauskunft geben.
Ja, gut. Die Chinesen sind ja auch kein Parlament, kein richtiges, das wissen wir jetzt auch. Das
ist ja, aber die so haben 2975 Parlamentarier. Ja, dafür, gut, dass sie ein Parteienstaat sind, finde ich schon
das
faszinierend.
Das ist mehr so eine Volkskammer, ne? Ja. Aber ist ja auch ein größerer, haben wir auch eine größere Bevölkerung abzudecken, ne? Nein. Bisher 630 Sitze in der Abgeordnetenkammer und 400 künftig, ja. Wow. Und beim Senat wird auch abgestafft, die zweite Kammer, der Senat bisher 315 und künftig nur noch 200. Sehr, sehr gutes Zeichen, sollte sich Berlin mal unbedingt ein Vorbild nehmen. So, gut. Bisschen Politik und alles Mögliche zum Einstieg.
So, das ist die erste.
Wir können ja unser Thema noch teasen, da geht es auch um Politik, um das neue EU-Klimaziel. Das schon mal vorweggenommen.
So ist es. Und wir haben unsere Rubriken wieder.
Und wir haben unsere Rubriken.
Und du fängst wie immer an. Das ist ja
nein, nicht
doch, natürlich,
nein.
Zumal du ja auch das Thema einführen wirst, sondern sonst wäre es ja so, dass
es besser. Ja. Gut. Also. Da fange ich mal mit meinem Bär der Woche an.
Ein
Bär der Woche, ein bisschen, da wurden wir auch gefragt, ob wir da zu uns äußern wollen würden. Kränke. Wurde auch angezählt mit G am Anfang. Ne? Kränke, eine Leasingfirma, die es auch schon seit Jahrzehnten gibt, die auch am neuen Markt schon dabei war und so weiter. Ja. Und jetzt hat sich auch hier ein Hedgefonds auf die eingeschossen. Und ich erzähle mal zum Schluss dann, wofür es dann konkret den Bär der Woche gibt, weil die Geschichte
also gibt es nicht für Kränke.
Das gibt es nicht für Kränke, genau, sondern im Prinzip für einen Shortseller, der, also ich finde die Taktik dieses Shortseller, ich gebe es dem Shortseller, weil in dem Fall finde ich es so ein bisschen dubios, zweifelhaft, ja, wie der agiert. Und das ist der britische Investor Fraser Perring, der jetzt einen 64-Seiten-Bericht über Kränke veröffentlicht hat und der packt halt auch wieder ganz groß in die Kanonenkiste. Betrug, Geldwäsche, Bilanztäuschung wirft er denen vor. Und,
kleiner geht's auch nicht.
Kleiner geht's auch nicht.
Na,
wenn du Shortseller. Und genau. Er sagt gleichzeitig ganz offen: wir haben die Aktie geshortet, ja. Und es hat sich auf jeden Fall sofort mal gelohnt, weil die Aktie hat in den ersten beiden Tagen nach diesen Vorwürfen gleich mal 50% verloren. Und da hat Fraser Perring sicherlich Millionen Gewinne damit gemacht, auf jeden Fall.
Zumindest dann, wenn sie die Aktie dann zurückgekauft haben. Dann, also man weiß es ja nicht.
Man weiß es nicht. Erstmal Papiergewinne und dann möglicherweise.
Ja, genau.
Also sie haben sicherlich da
Papiergewinne, Buchgewinne heißt es doch.
Buchgewinne. So. Aber nochmal, was mir so ein bisschen zu denken gibt an der Geschichte ist, dass auffällig ist, dass es eben, was man jetzt Kränke vorwirft, ist, sind genau die gleichen Vorwürfe, die es gegen Wirecard gab und die Wirecard zu Fall gebracht haben. Und diese Assoziation wird möglicherweise von Fraser Perring bewusst so angestrebt. Und viele, mit denen ich auch gesprochen habe, zum Beispiel Stefan Risse von Akatis, die Fondsgesellschaft, die selber investiert ist bei Kränke, haben sich die Vorwürfe angeschaut, haben sich auch jetzt die Replik angeschaut von Kränke. Die haben nach einigen Tagen dann auch immer ausführlicher Stellung genommen zu den Vorwürfen und haben gesagt, es ist auf jeden Fall kein zweiter Fall Wirecard, was wir hier bei Kränke sehen.
Die haben auch 5%, muss man sagen.
Die haben auch 5%. Sie haben die Aktie. Ja. Und sie haben aber gesagt, dass sie sogar nachgekauft haben, jetzt nach dem Kurseinbruch, weil sie weiter von der Aktie überzeugt sind. Und Akatis hat ja bei Wirecard rechtzeitig auch die Alarmsignale gesehen und das habe ich ja auch schon mal erzählt, und ist ausgestiegen rechtzeitig. Und in dem Fall sehen sie halt überhaupt keinen zweiten Fall Wirecard und das sagen auch andere. Auch das Handelsblatt hat sich zum Beispiel diese Vorwürfe ganz genau angeschaut und glauben auch nicht, dass es hier eben so einen Vergleich Wirecard, dass der gerechtfertigt ist. Zitieren zum Beispiel einen erfahrenen Shortseller auch, der hier nicht namentlich zitiert wird, der aber auch im Fall Wirecard schon recht behalten hat und der sagt, womöglich hat Vicaroy zu dick aufgetragen, der Vergleich mit Wirecard, der schlägt fehl. Und ein zentraler Vorwurf zum Beispiel war auch des Shortsellers, dass eben die Geldmittel nicht vorhanden sind. Und das konnte Grenke jetzt relativ schnell schon klarstellen, dass sie gesagt haben, also das Geld liegt auf dem Bundesbankkonto von 849 Millionen. Ende Juni war das der Kontostand und weitere 20% liegen bei Geschäftsbanken. Also es ist eben nicht wie bei Wirecard, dass dieses angebliche Geld, was da auf philippinischen Banken liegen sollte, nicht da ist. Es war ein zentraler Vorwurf in diesen Vorwürfen, die es da gab. Das konnten sie schon mal relativ schnell ausräumen. Und an den anderen Vorwürfen sind sie dran. Machen jetzt nochmal eine Bilanzprüfung, machen auch nochmal, da ging es auch um ihre ganzen Franchise-Unternehmen, ob die alle korrekt abgerechnet wurden. Also viele verschiedene Vorwürfe. Das wollen sie jetzt alles aufarbeiten. Kann man natürlich nicht so schnell. Aber Stefan Risse sagte mir jetzt auch im Interview, sicherlich ist da auch manches nicht optimal gelaufen. Ja, sondern die wurden immer intransparenter und es war halt so ein Mittelständler, der irgendwie da gewachsen ist mit vielen Franchise-Unternehmen, die sie dann übernommen haben, und die Transparenz ist halt nicht mitgewachsen. Ja, und viele sagen, okay, auch es ist richtig, der Grenke hat es in Gutsherrenart geführt, wie das halt oft ist so bei Mittelständlern. Der ist jetzt als Aufsichtsratschef auch zurückgetreten, der Gründer. Und aber es ist eben, das muss man eben unterscheiden, wie es momentan aussieht. Ich persönlich kann es nicht beurteilen. Teilen. Aber was andere teilweise sagen, ist es kein Betrug im juristischen Sinne, sondern ist es dann halt manches nicht optimal gelaufen und deswegen ist es eben mit Wirecard nicht vergleichbar. Aber für mich deswegen der Bär der Woche an Fraser Pickering, die allerdings auch kein Unbekannter sind, die auch schon den Wirecard-Skandal 2016, muss man sagen, entdeckt haben und Wirecard damals angezählt haben, die auch den Möbelhändler, den insolventen Möbelhändler Steinhoff zuvorgekommen sind und denen auch die Finger in die Wunde gelegt haben, rechtzeitig, das haben sie alles rechtzeitig erkannt, die aber auch schon daneben lagen. Bei ProSieben zum Beispiel, ProSiebenSat.1 hatten sie auch schon mal den Finger in die Dinge angeprangert und die sich da nicht bewahrheitet haben. Also die liegen nicht immer richtig und ich glaube in dem Fall ist es, man versucht hier so eine Stimmung in Deutschland, wo alle sagen, oh Gott, bloß keinen zweiten Fall Wirecard. Ja, wo Fondsmanager sagen, oh Gott, wir hatten Wirecard im Depot und jetzt kommen hier wieder neue Vorwürfe und dann ist der Reflex da und du sagst, nichts wie raus mit der Aktie, bevor die Vorwürfe geprüft sind. Wir wollen nicht nochmal einen zweiten Fall Wirecard erleben. Das können wir unseren Investoren nicht verantworten. Deswegen verkaufen wir einfach im Zweifel mal. Privatanleger werden ähnlich reagieren und ich glaube, genau auf diesen Reflex steuert eben Fraser Pickering zu und erhebt sehr, sehr schwere Vorwürfe, die vielleicht teilweise berechtigt sind, aber nicht in dieser ganzen Konstruktion, die da auch so ein bisschen, dass man das eben so mit 1A mit Wirecard vergleicht und hier so einen Betrugsskandal dann konstruiert. Und ich glaube, das ist übertrieben und deswegen mein Bär der Woche für diesen Leerverkäufer, der damit, glaube ich, nicht ganz legitim sehr, sehr viel Geld verdient. Wie gesagt, ich kann meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt die Grenke-Aktie kaufen. Ja, muss man selber entscheiden. Ich habe es ja auch nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es riecht einfach, finde ich, so ein bisschen. Es hat ein Geschmäckle auf Seiten des Shortsellers hier an dieser Stelle.
Nach 1,5 Milliarden ist die nur noch schwer.
Mal eben so eine Milliarde vernichtet. Ja. Ein Börsenwert.
Ja, dieses Narrativ lässt sich jetzt immer so schön, auch die Aufsicht hat ja dann gleich reagiert, auch das ist ja immer schwierig zu sagen, macht die Aufsicht jetzt nur, weil sie nicht nochmal auf dem falschen Fuß erwischt werden will und den Vorwurf sich gefallen lassen will, dass sie nicht reagiert. Also es ist alles, dieser Wirecard-Skandal hat noch Auswirkungen.
Ich meine, dass die Aufsicht jetzt genau hinschaut, das finde ich gut.
Ne? Aber
die, die haben ja auch gesagt, sie ermitteln wieder in beide Richtungen. Genau. Gucken sie auch den Shortseller an ob der auch hier nicht Kursmanipulation betreibt. Ja. Aber sind mal gespannt und sie haben gesagt, dass sie natürlich dann sensibel sind und offenbar haben sie auch mehr Durchgriffsrechte bei Grenke, der hat die BaFin heute gesagt, als bei Wirecard.
Okay.
Weil sie da mehr stärker für die Regulierung oder wie auch immer zuständig sind. Naja, wir werden das verfolgen, aber auf jeden Fall spannende Geschichte, klar, und fürs Börsenvertrauen insgesamt Anlegerbörsenklima schwierig in Deutschland.
Einmal mehr. Gut, dann komme ich jetzt nach dem Negativen, will ich nicht auch noch einen Bären bringen.
Ach, du bist
da würde ich jetzt sagen, ich komme mit meinem Bullen der Woche. Ich wollte ja eigentlich, wollte ich ja.
Jetzt sag nicht wieder, also diese eigentlich Nummer.
Eigentlich wollte ich.
Ja, du erzählst ja,
immer, mein Bulle wird hier nicht 8 Minuten über Kränkeleasing sein. Ich mache nur 3 Minuten und dafür darf ich auch mein eigentlich noch sagen. Das ist der Deal daran, dass ich nicht ganz so ausführlich meine Geschichten erzähle.
Ja, aber das war eine komplexe Geschichte mit Kränke. Ich habe sie versucht.
Aber deine ganzen Bullen und Bären sind immer komplex und immer sehr lang und die Menschen erfahren auch noch relativ viele Wendung und Wertung und ich finde lieber kürzere Geschichten
okay.
Und lieber eigentlich, also ich wollte ja eigentlich Biotech machen und weil wir nämlich in der Welt am Sonntag haben wir eine coole Geschichte gemacht, nämlich über die heißesten ETFs und da war auch Biotech dabei und dann kam noch Christian Angermeier im OMR-Podcast. Ich weiß nicht, wer den OMR-Podcast hört, Christian Angermeier ist so ein Verkäufer, also wer im Verkaufen mal was lernen will, der hört sich Christian Angermeier an und dann lernt man auch so ein Denglisch, welche englischen Wörter man naturally und blablabla, also wirklich so und das ist das the Compound-Effekt und sowas, das ist der Zinseszinseffekt. Also lauter interessante Sachen und dann dachte ich eigentlich, mache ich Biotech und erzählte nämlich auch von der Angermeier über seine Ruanda-Fahrt und ich war nämlich auch mit ihm zusammen in Ruanda damals. Oh Gott, und weil wir ja auch hier ein Podcast sind für Reisen, kann ich nur empfehlen, wer mal Berggorillas sich angucken will. Also es ist wirklich ein solches Erlebnis, habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Wir waren dann im Urwald in Ruanda zwischen an der Grenze zu Uganda und haben dann Berggorillas gesehen. Und wenn ein Berggorilla kommt, also falls du mal einem begegnest, weißt du, was du machen musst? Das habe ich damals gelernt. Du machst und dann guckt er dich an und dann macht er auch und dann seid ihr Kumpels. Und wenn er aber ack, ack, ack macht, dann weißt du, oh, der ist jetzt nicht so freundlich gesonnen, dann musst du ein bisschen Abstand nehmen.
Kollege Chapitz, der größte Affe von allen.
Ja.
Aus dem Gorilla das Alpha-Männchen. Ja,
Berggorillas sind wirklich, es ist wirklich, das war eine große...
Hast du ein bisschen auf die Brust getrommelt?
Nee, glücklicherweise gab es damals, das war 2008, als wir da waren, noch kein Instagram, sonst hätte ich wahrscheinlich versucht, ein Bild mit dem Gorilla zusammen zu machen und dann hätte der mich wahrscheinlich irgendwie in den Urwald mit verschleppt oder keine Ahnung.
Der Affe,
ja.
So, aber das ist dein eigentlich.
Das war eigentlich, das war mein eigentlich. Und dann kam der Junge, wir haben so einen jungen Kollegen, der heißt Laurin Meyer, das ist ein cooler Weltkollege und der hat erzählt eine coole Geschichte, da dachte ich, das muss eigentlich der Bulle sein. Und zwar, es geht um was Uraltes, nämlich um Lotto. Und ab Mittwoch, ab morgen wird Lotto nämlich umgestellt und Lotto wird zwar 20% teurer, was natürlich doof ist, aber Lotto wird auch gleicher. Es wird nicht mehr so, dass du den Checkpot kriegst und dann kriegt einer alles, sondern es sollen weniger dicke Checkpots geben und dafür mehr Millionäre geschaffen werden. Also die Idee ist, wir schaffen Millionäre. Und dann kriegst du für 2 Ziffern richtig, kriegst schon 6 Euro. Für 4 richtige kriegst du dann 50 Euro. Bisher hast du nur 42 gekriegt. Für 6 richtige hast du bisher ja nur 500.000 gekriegt. Und da kannst du mit 6 richtigen zukünftig Millionär werden. Und der Jackpot, es soll auf 45 Millionen gedeckelt sein. Das ist doch gut, oder? Ich meine, früher konntest du sogar mehr kriegen. Und
ja, wunderbar. Finde ich auch.
Das ist wunderbar. Und dann hat aber der Kollege Meyer mir auch noch erzählt, wie du so spielst, dass du wirklich nochmal bessere Chancen hast zu gewinnen. Und jetzt kommt nämlich diese...
System-Lotto spielen, oder
was? Ja, keine System-Lotto spielen, sondern die 10er-Schein-Idee. Und die 10-Schein-Methode ist folgendes. Mhm. Es gibt ja immer eine Superzahl auf den Dingern drauf. Und wenn du die richtige Superzahl hast, dann rückst du automatisch eine Klasse immer höher. Und dann kriegst du halt beispielsweise, wenn du 4 richtige hast statt 50, dann 190, wenn du die richtige Superzahl hast. Und die richtige Superzahl gibt es ja nur von 0 bis 9, also 10 Stück. Und deswegen ist die 10-Schein-Methode so, du suchst dir 10 Scheine mit unterschiedlicher Superzahl und füllst jeden Schein mit dem gleichen Tipp aus. Die gleichen Zahlen ankreuzen und dann... Wenn du dann noch, hast du auf jeden Fall die Superzahl schon mal richtig. Und dann bist du auf jeden Fall schon mal eine Gruppe höher. Also kommst du schon mal eine Klasse höher, wenn du die Zahlen richtig hast. Und da kommt der nächste Trick, nämlich der 30-Plus-Trick. Und der geht so, die meisten sind so ältere Menschen, die Lotto spielen und die nehmen immer so die Geburtstage ihrer Enkel oder sonst wie und die kreuzen immer was, was unter 30 ist. Und deswegen machst du aber den 30er-Trick ein bisschen was über 30 ist, damit wenn du denn dann gewinnst, du es nicht mit den ganzen Opas und Omas teilen musst, sondern es gab nämlich 1984 gab es nämlich mal 69 Spieler, die 6 richtige hatten, da bekam nur jeder 10.000. Das willst du natürlich nicht erleben.
Das ist natürlich das Allerschlimmste, glaube ich. Da machst du am Samstag schon die Champagnerflasche auf und lässt es krachen.
Und dann 10.000.
Und dann hast du 10.000 Euro. Und kannst nicht immer deine Spesen decken, wahrscheinlich von der Feier.
So ist
das wäre wirklich Worst Case.
Hast für 20.000 gesoffen und hast nur 10.000 Christen. Und deswegen machst du auch den 30er-Trick und machst die drüber und den 10er-Trick zusammen. Und dann Das ist richtig. Jetzt wollen viele junge Menschen.
Und den Rest kannst du dann in einer Seminarreihe dann mal ausbreiten.
Ja, und viele junge Menschen wollen wahrscheinlich jetzt das online machen. Aber das Problem ist, es gibt im Online gibt's relativ viele schwarze Schafe. Und er meint, man sollte lieber so richtig oldschool-mäßig zum klassischen Laden gehen, zum Tabakladen oder Lotterieladen oder was auch immer. Und dann würde ich das mit den Scheinen so machen.
Gewinnwahrscheinlichkeit ist, ich habe nicht viel im Stochastikunterricht mehr gemerkt.
Die Gewinnwahrscheinlichkeit
ist schlechter als vom Blitz getroffen zu werden. Das habe ich im Mathe-Leistungskurs gelernt.
Mann, jetzt will doch mein Bullen hier nicht kaputt.
Und deswegen man kann aber, ja, das ist eine Mehr. Und das ist jede Euro, jede Mark, ja, hätte ich früher gesagt, die man in Lotto ist wirklich viel investiertes Geld. Und deswegen lieber Millionär werden auf die lange Sicht und seinen ETF-Sparplan besparen und die 15 Euro, die man da in der Woche dann noch für Lotto ausgibt, da reinstecken.
Die 10-Schein-Methode kostet 12 Euro, lieber Däffler. Siehst
du, 12 Euro.
Du musst 12 Euro.
Ja, oder zweimal pro
Woche. Du machst es ja nicht jede Woche. Du machst es ja einmal machen.
Ja. Aber das ist doch das Spielerdings.
Ich weiß, auch in Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit...
Ich hab mal, wenn es so ein Riesen-Checkpot war, da habe ich gedacht, okay, jetzt rentiert es sich wirklich. Da habe ich mal vielleicht, keine Ahnung, 2, 3, 4 Mal in meinem Leben Lottoschein ausgegeben. Natürlich nichts gewonnen. Ja.
Also aber mit der 10-Schein-Methode, ich sag's dir, da klappt's.
Klar, und mit der 100-Schein-Methode und gibt's dann wenn nochmal 10-mal so viel Geld aus, dann ist deine Gewinnwahrscheinlichkeit immer noch Mist und du gibst dann einen Haufen Geld aus. Steck jeden Euro in einen ETF-Sparplan und dann wirst du garantiert Millionär auf lange Sicht. Das ist das Geheimnis.
Die schnelle Million machst du so.
Die schnelle Million, aber nicht mit dem Lotto.
Das machen so viele. 50% gehen erstmal für gemeinnützige Zwecke. Dann hast du wenigstens gespendet für deine Kommune oder sonst was. Ich weiß, 50% wäre gar nicht ausreichend. Es ist ein unfaires Spiel, stochastisch gesagt. Da hast du völlig recht. Aber trotzdem finde ich, wenn man jetzt einmal wenn das Lotto neu wird und gleicher wird, dann sollte man unbedingt mal mitmachen und dann wird man vielleicht Millionär oder auch nicht. Und mit der 10er-Methode hast du vielleicht dann 6 Euro raus und hast 12 reingetan. Ja,
also, ich würde die Finger davon lassen.
Trotzdem, ich finde die Idee ist einfach gut. Ja, es bleibt mein Bulle der Woche, auch wenn du wieder
rummeckelst. Ja, natürlich, du darfst hier alles auf deinem Buch, keine Ahnung, Lidl-T-Shirts und was auch immer hier verkaufen.
Ich verkaufe nichts. Das sieht super aus. Ich werde da ein Bild noch reinstellen. Ihr werdet sehen, das ist wirklich ein cooles T-Shirt. Die ganze Frage gibt es doch noch in schwarz.
Es gibt von Aldi auch eine tolle Modelinie.
Die sieht aber kacke aus. Die sieht aus wie die Aldi-Tüte mit so blauen Streifen. Da siehst du aus wie wirklich ein Clown. Das ist wirklich, die ist nix. Die ist echt nix. Jetzt sagst du, ich sehe auch aus wie ein Clown.
Das sind genaue Clownsfarben. Ja? Also, bitte. So, also kommen wir wieder was zu den Seriösen. Also ich sag, ab und man kann mal Lotto spielen, aber auf keinen Fall auf Dauer.
Nein, natürlich
keinen
nicht auf Fall. Dauer. Das habe ich ja nicht gesagt.
Das ist wirklich ein Geldfresser, ein Geldvernichter und das ist genau das Gegenteil unserer ETF-Sparplan-Idee.
Ja,
das wollte ich nochmal zu
aber
Protokoll
einmal
geben.
Einmal kann man das machen. Einmal 12 Euro auf den Kopf hauen.
Ja.
Und wenn und falls ihr gewinnen solltet oder sie gewinnen sollten, dann kriegen wir 10% für die gute Idee.
Aber man kann sich auch ein gutes T-Shirt kaufen und dafür nicht Lotto spielen. Ja? Und dann muss man nicht so mit so Billig-T-Shirts rumlaufen. Das kann man auch
billig,
machen.
Das sieht total cool. Bin ich jetzt im Lidl gewesen und dann gab es andere,
die
haben
das auch an. In dem Lidl.
Das ist cool. Das ist Gott, du weißt nicht, was cool ist.
Ah ja. So, Bulle der Woche. Meiner? Ja. Wir haben es ja schon mal angesprochen. Ja. VW sind wir, eigentlich war ja der Defner hier der VW-Fan, weil der dies nämlich auch Musk-Fan ist, und das sagt schon mal sehr viel über seine Vision aus. Und der Chapitz hat ja immer rumgenölt, dass der dies ja nur sich auf Batterieelektrik fokussiert, und dass das ja der ganz große Fehler wäre, weil man muss ja unbedingt auch Wasserstoff-Pkw und so weiter und die ganze Technologieoffenheit, die anderen machen, das sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Nein, aber der dies und VW machen es genau richtig, sie setzen alles auf die batterieelektrische Karte bei BKW und so langsam kommen hier die Erfolge und diese Woche gibt es eine neue Premiere, der ID3. Das ist ja quasi der Golf fürs Elektrozeitalter. ID für Idee Nummer 3 nach Käfer, Golf und jetzt eben der ID3. Der ist ja schon auf dem Markt, die ersten Fahrzeuge sind schon ausgeliefert. Und jetzt kommt ja auch ganz schnell der Nachfolger, der ID4. Nicht der Nachfolger, sondern ein weiteres ein weiteres Fahrzeug aus dieser E-Mobilitätsreihe.
Aus dem Haus. Hause.
Aus der Volkswagen.
Aus dem Hause Volkswagen. Und
war das nicht in Zwickau? War das nicht in Zwickau?
Die werden ja auch in Zwickau gemacht.
Da, ja, Jens Rabe. Unser Jens Rabe.
Grüße nach Zwickau. Ja.
Ich habe ihm heute noch geschrieben, weil ich ihm. Wir
vorwärts
nämlich die,
immer, rückwärts nimmer.
Vorwärts immer. Mit ihm haben wir nämlich heute eine höhere Einschaltquote mit ihm.
Ja. Nur freilich,
sehr viele Menschen wollten hören, was er erzählt, dass man, wenn man das macht, was er macht, früher in Rente gehen kann.
Das ist doch super.
Ja.
Also. Ja. Grüße nach Zwickau und ID4. Er wurde jetzt angekündigt vom Kernmarkenchef Brandstätter. Der kommt noch in diesem Jahr, auf jeden Fall bis zum Jahresende, wahrscheinlich eben dann vor Weihnachten auf den Markt. Offizielle Weltpremiere, digitale Weltpremiere soll er jetzt Ende September haben. Und offiziell wurde noch nicht gesagt, wie viel er kosten wird, aber es wird so angenommen, ab 37.000 Euro wird er kosten. Und das ist wirklich jetzt der Gamechanger im Elektromobilitätsbereich. Der ID3 ist ja eher so auch für den deutschen, europäischen Markt gemacht, aber der ID4, das ist jetzt wirklich das Welt-E-Auto von Volkswagen, denn das wird nicht nur in Zwickau gebaut, sondern auch gleich in zwei chinesischen Werken, und da setzt man wirklich auf den ganz großen weltweiten Durchbruch, weil natürlich die SUV-Welle, die rollt ja, und die SUVs freuen sich weiter großer Beliebtheit, vor allem auch diese kleinen handlichen SUVs, und so einer wird es ja werden, etwa eben vergleichbar mit dem Tiguan unter den Benzinern bei VW, und das ist ja ein Riesenpotenzial, das du da hast. Da hast du natürlich es gerne als Familienauto, als auch für als Zweitwagen oder als Erstwagen, was auch immer, für Frauen, für Männer. Und auch gerade immer mehr Rentner setzen ja auch auf SUVs. Also man sieht ja in den Städten, dass das einfach sich bleibender Beliebtheit erfreut, die SUVs. Und wenn man das jetzt endlich elektrisch kriegen kann, auch mit ruhigem Gewissen, mit gutem Gewissen SUV fahren kann und kleine handliche, die auch nochmal zum Beispiel leichter sich einparken lassen, weil ja vorne nicht der ganze Motorblock ist, das ist ja ein großer Vorteil bei ID3 und ID4. Das wird schon, und das jetzt auch eben zu einem Preis, der dann auch wirklich konkurrenzfähig ist, auch zu den Verbrennern, da sind ja die Prämie noch nicht abgezogen, da muss man ja, 9.000 Prämie kriegt man ja, 9.000 Euro Prämie, und dann kommt es wirklich in eine sehr, sehr interessante Richtung, und deswegen ist der ID4, glaube ich, wird der absolute Durchbruch für die E-Mobilität bei Volkswagen. Und da glaube ich, ist die Volkswagen-Aktie dann letztendlich dann auch unterbewertet, gerade natürlich im Vergleich mit Tesla. Das ist ja sowieso keine Frage, weil Tesla ist sowas von vorausgeeilt, und VW ist da wirklich deutlich hinterher geblieben. Das haben jetzt auch schon die ersten Analysten wieder mal ihre Kursziele angehoben. Goldman Sachs auf 169 Euro oder UBS legt noch ein Schippen drauf. Moment, wo habe ich die? Der wäre jetzt nicht hier. Egal, auf jeden Fall UBS hier, 180 Euro. Potenzial bis 180 Euro. Aber wenn man jetzt hier die Bewertung dann irgendwie so in die Reihe mit Tesla oder andere E-Auto-Hersteller, sind ja jetzt mittlerweile BYD aus China zum Beispiel, die auch Batteriehersteller, aber auch E-Auto-Hersteller sind. Oder auch dann diese ganzen neuen Projekte aus NIO zum Beispiel, sind alle abgegangen wie Schmitz Katze. Und wenn jetzt bei VW endlich mal auch ein bisschen diese E-Auto-Fantasie im Kurs entdeckt wird, dann ist bei VW da wirklich immenses Potenzial nach oben. Und
sind nur ein Fünftel so viel bewertet wie, also sie kosten 82 Milliarden Dollar umgerechnet, und Tesla kostet 440 Milliarden Market Cap. Also muss ich überlegen, fünfmal, da geht noch einiges.
Und ja, und mit den beiden Fahrzeugen kann ja VW auf jeden Fall schnell zur Nummer 2 hinter Tesla werden. In ganz kurzer Zeit geht das relativ schnell. Und natürlich haben sie viel anderes noch im Portfolio. Wir haben ja schon der Porsche Taycan, den wir gefahren sind, ist ja auch aus dem Konzern Volkswagen. Und auch Skoda ist jetzt mit einem Enyaq da auch gut dabei in der E-Mobilität. Also das sind
und selbst
sehr,
der
sehr
neue Audi e-tron soll wohl besser sein. Mhm. Der hat ja Sommerfeld ja auch gefahren. Und der ist auf jeden Fall schon besser als der alte.
Ich finde ja auch vor allem interessant dann den Elektro-Bulli ID Buzz, der dann aus dieser Reihe kommt. Und ich finde ja vor allem dieses Geniale, dass dieses Baukastenprinzip macht. sozusagen, was sie ja vorher schon Modulbauorchester angewandt haben, dass sie auf einem Modul sozusagen die verschiedenen Dinge aufsetzen, ja, okay. Verschiedenen E-Autos, aber das ist eine E-Auto-Plattform, nicht wie BMW, es macht die dann irgendwie immer in die einzelnen Autos dann verschiedene Motoren einbauen wollen, das ist keine E-Strategie, sondern das macht VW viel konsequenter und ich glaube, dass diesen Erfolg werden sie ernten und ja, deswegen, eins muss ich aber noch erwähnen, weil das fand ich auch lustig, dass der ID.3 jetzt die ersten Tests bekommen hat, die Autotests und Automotorsport hat Probe gefahren, den ID.3 und sie haben doch einiges bemängelt, vor allem zum Beispiel auch die Spaltmaße. Ja? Also das fand ich ja, nachdem man sich ja immer über die Spaltmaße bei Tesla so, ja, hier heißt es, das Auto erfüllt nicht die bei VW gewohnten hohen VW-Ansprüche an Passgenauigkeit der Karosserieteile, minimale Spaltmaße, hochwertige Materialien und Details, sagt
man Automotor. Man passt sich halt an Tesla an. Dann baust du halt einen billigen Sitz ein, der irgendwie rausfällt, wenn du einen Unfall hast und machst auch die Karosserie ein bisschen billiger. Aber das
Interieur soll angeblich auch beim ID.4 besser werden. Ja.
Ja, aber. Ja,
du musst halt, du weißt ja, wenn du siehst, dass der. Aber wo sich doch die Deutschen hier immer über die Spaltmaße bei Tesla aufgeregt haben.
Ja, mein Gott, du musst halt jetzt schnell sein, da denkst du, Gott, gesetzt. Ob das Spaltmaß jetzt so ist. Ich finde, wenn wir ein bisschen Tesla-Eiger werden.
Nein, das ist jetzt plötzlich auf deinem Mund.
Aber wenn du siehst auf einmal, wie jemand mit irgendwie minderwertiger, also Karosseriequalität das hinkriegt, dann denkst du, na gut, dann scheint es die Leute nicht so aufzuregen, dann machst du es halt auch.
Mein Gott. Ja. Und ja, also VW hat aktuell für dieses Jahr ein KGV von 12,7.
Heißt, so viel?
Stand beim Reuters zumindest. Obwohl, kannst du nochmal beim Bloomberg nachschauen.
Ich gucke jetzt hier
mal nach. Aber das ist jetzt, weil jetzt natürlich hier in diesem Jahr.
Ja, stimmt, ist es hier. Ne? Ich habe auch KGV von 13.
Die Gewinne ja Corona-bedingt geschrumpft sind, ja. Aber eigentlich hatten sie immer so KGVs zuletzt
im einstelligen Bereich. Das stimmt, aber wegen Corona ist es halt. Und wegen der ganzen Verluste werden.
Und da muss man sehen, VW hat natürlich einen riesen Absatzmarkt in China. Und da können sie sich ja mit den E-Autos auch punkten. Aber natürlich hat VW auch eben noch einen Riesenbatzen an Arbeitskräften hinten dran und so weiter und 650.000 Mitarbeiter, die vor allem gewohnt sind, Benziner und Diesel zu bauen und die man ja sozusagen dann noch als, ich sage jetzt mal negativ, nicht Ballast in dem Sinn.
Altlast nennt man das.
Ja, aber das ist da tut sich Tesla natürlich leichter, wenn sie komplett was neu aufstellen können.
Und
aber
du kriegst Dividende, jetzt kommen wir vielleicht, 3,6% Dividendenrendite bei dem schon reduzierte Erwartung. Also nächstes Jahr wird wahrscheinlich ein bisschen die Dividende niedriger liegen als dieses Jahr.
Nein, aber ich glaube, wenn jetzt irgendwie so VW als E-Auto-Hersteller entdeckt wird, dann ist da schnell mit der Bewertung auch ganz schnell Luft nach oben. Und wir sind jetzt eben in der Korrektur der letzten Tage auch doch deutlich zurückgekommen von 150 auf wieder 103. Wo hast du gekauft?
Ich habe bei 132 irgendwas war es.
Ja,
sehr gut gemacht. Kurz vor der Schlussglocke, da war gestern so ein, also am Montag war da so ein Ausverkauf schon. Dachte ich mir, das ist ja
sehr gut.
Gut gemacht. Dollar Bulle. Gut, dann komme ich zu meinem Bären. Mein Bär ist, ich weiß gar nicht, wem gibt man den? Ich würde mal sagen, das gebe ich der Gewerkschaft. Der Gewerkschaft Verdi. Die will nämlich für ihre Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes verlangt die Gewerkschaft 4,8% mehr Lohn. In Bund und Kommunen und mindestens 150 Euro mehr im Monat. Und wenn du jetzt in der unteren Tarifgruppe bist, dann kriegst du sogar bis zu 8% mehr Lohn. Das ist die Forderung zumindest. Jetzt könnte man sich fragen, woran liegt das? Haben wir gerade einen Boom in Deutschland und haben alle anderen Leute große Lohnerhöhungen bekommen? Du, Defner?
Nee, bei unserer Betriebsversammlung war auch wieder die Frage gestellt.
Corona-Held?
Hallo?
Bist du Corona-Held?
Nein, genau. Das ist natürlich gut. Hallo also in diesen Zeiten. Nicht. Ja, ist ja klar. Ja.
Gut, also wir haben auch in Deutschland jetzt gerade keine so großen Boomzeiten, aber die Gewerkschaft argumentiert, Corona-Helden, ein Applaus in der Krise reiche nicht aus. Nun müsse die Wertschätzung, die wir gezollt haben, den öffentlichen Dienst, öffentlichen Dienst beschäftigten Menschen müsste jetzt sich auch in höheren Löhnen ausrechnen. Und nun hat unsere Kollegin Christina Haas mal geguckt, wie denn die Corona-Helden so aussehen, wie denn die Heldenstatistik bei Verdi ist und hat mal geguckt, wen die da vertreten. Und da muss man sagen, 58% der Verdi-Beschäftigten sind einfach nur in der Verwaltung. Und wenn jetzt jeder, ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so ist, wenn Berlin gerade versucht, mal irgendwie einen neuen Pass zu beantragen oder irgendwelche anderen öffentlichen Dienstleistungen machen, wird feststellen, die arbeiten immer noch nicht ordentlich. Dann ist immer die Begründung, naja, die haben halt keinen Laptop. Sogar der Lehrer soll ja demnächst einen Laptop bekommen und dann wird es ja auch den Unterricht geben per Laptop. Und im öffentlichen Dienst ist es noch nicht so, dass jeder einen Laptop hat. Und wer keinen Laptop hat und zu Hause sitzt, weil es noch nicht wieder geöffnet ist, das ist. Und aber die Leute, da sollen wir auch, denen sollen wir das mitgeben. Und dann ist Platz zwei, das ist dann wirklich die Menschen, die wirklich in der Corona-Krise Außerordentliches geleistet haben. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, 19,1% sind da beschäftigt. Und dann kommen aber beispielsweise Angestellte in Sparkassen. Und da ist die Begründung, naja, die mussten ja auch ganz vielen Unternehmen Kredite geben. Da denke ich mir, vielleicht mussten wir in der Krise ein bisschen mehr berichten und man musste auch ein bisschen mehr, musste einfach mal ein bisschen, da war die Arbeitszahl halt ein bisschen höher. Aber sind wir deswegen Corona-Helden? Also ich würde sagen, nee. Und auch, weil jemand in der Verwaltung vielleicht ein paar mehr Kurzarbeiteranträge bearbeiten musste, ist der jetzt ein Corona-Held deshalb? Nee, ich würde sagen, der muss halt seinen Job tun. Hat halt mal ein paar mehr Anträge, mal ein paar weniger. Und deswegen finde ich halt diese Begründung, dass der gesamte öffentliche Dienst Corona-Helden sind und man jetzt diese 4,8% denen geben muss, finde ich ein bisschen abenteuerlich. Jetzt habe ich mal geguckt, wie so die Statistik war in den letzten Jahren. Und da haben die seit 2000, haben die öffentlichen Bediensteten 2,2% mehr bekommen, durchschnittlich. Das beste Jahr war 2008 mit 5% plus. Also es gab sogar schon mal so einen hohen Abschluss. Aber im Durchschnitt gab es 2,2%. Und das liegt deutlich über der Inflationsrate von 1,5%. Also du hast 0,7% real dazu bekommen. Und da ist immer die Frage, hast du das dazu bekommen, weil du produktiver geworden bist? Also habe ich die Kollegin Haas gefragt, sind die im öffentlichen Dienst 0,7% produktiver geworden pro Jahr? Sagt sie, nee, wäre wohl nicht so. Die würden sich wohl einfach so angleichen, wie es so insgesamt mit den Löhnen aussieht. Und da finde ich, naja, was werden wir dieses Jahr an Inflation haben? Wahrscheinlich 0 oder weiß ich nicht, vielleicht 0,5 oder so im Höchstfalle. Und dann würden sie 4,3% mehr Lohn real bekommen. Und beim besten Willen, so heldenhaft war nicht die gesamte Leistung der öffentlich Bediensteten. Und deswegen ist mein Bär der Woche für Verdi, die einfach wirklich, es ist völlig überzogen, jetzt mit Warnstreiks kommen und möglicherweise auch als erstes die Kitas schließen, wo die Leute schon eh so nicht denken, die Kita war doch erst geschlossen. Warum jetzt schon wieder? Also ich finde, schwierig. Deswegen Bär der Woche.
Absolut berechtigt, ja. Zumal ja dann auch noch die Beamtenbesoldungen werden ja auch noch daran gemessen.
Die haben sich gleich dran gehängt
und die wollen natürlich den gleichen Abschluss dann haben, ja. Und auch da gab es ja viele Fälle, wo wirklich monatelang dann gar nichts gemacht wurde. Und da muss man ja sehen, dass die halt ein ganz anderes Beschäftigungsrisiko haben oder nicht haben, als die in der freien Wirtschaft. Da hast du jetzt natürlich ruckzuck irgendwie entweder Kurzarbeit, das droht im öffentlichen Dienst nicht, die werden komplett weiterbezahlt, auch wenn sie...
95% haben die bekommen, wenn die Kurzarbeit waren, haben sie 95% bekommen. Aber immerhin hast du bekommen, aber du verlierst deinen Job halt nicht.
Aber du verlierst
deinen
Job nicht.
Du hast eine Jobsicherheit,
genau. Das ist
ein Riesending.
Das ist ja unbezahlbar eigentlich in diesen Zeiten.
In diesen Zeiten schon, das stimmt.
Und dann noch eine garantierte, ständige Lohnanpassung, also wir bei unserer Betriebsversammlung neu Kollege ausgerechnet, dass wir in den letzten Jahren halt komplett, also Reallohnverluste hatten, ja, und also nicht mit der Inflationssteigerung überhaupt nicht mehr mitgekommen sind.
1,5% pro Jahr. Nein. Seit 2000.
Also, aber es geht gar nicht so sehr um uns, sondern ich finde, das ist einfach, und dann diese Taktik, dann irgendwie wieder diese Ausschüttung mit der Gießkanne zu verlangen, ja, das ist halt wieder wirklich, da werden ein paar vorgeschoben, die jetzt hier die natürlich zu Recht irgendwie viel leisten, die Pfleger und die Kindergärtnerinnen und so weiter. Und
die Kindergärtnerinnen, teilweise waren die Kitas geschlossen, also ob die immer so tolle Leistung in der Krise gemacht haben, ich weiß
es
nicht.
Nein, aber gut, aber es geht ja auch,
nicht
eigentlich
die bestbezahlt,
aber es geht ja vor allem auch nicht darum, dass jetzt nur hier ein Krisenbonus bezahlt wird, sondern es ist ja eine dauerhafte Lohnerhöhung.
Das ist eine dauerhafte Lohnerhöhung,
ganz genau. Das ist ja nicht nur ein einmaliger Bonus, ein Corona-Bonus oder sowas. Ja,
nee,
das
ist
ja
dann
was anderes. Aber
das ist dann
dauerhaft. Dass Pflegekräfte, glaube ich, schlecht bezahlt sind, ich glaube, das ist schon, das hat sich schon auch gezeigt. Ja. Und aber da müsste man eigentlich halt die einzelnen Berufe mal unter die Lupe nehmen. Ja. Und da müsste mal Verdi, wenn sie schon so für Gerechtigkeit sind, dann müssen sie sagen, okay, jetzt kämpfen wir wirklich speziell mal für die Pfleger und lassen die anderen außen vor. Aber nein, wird dann für alle und natürlich auch als Gewerkschaftsgründen, weil sie sozusagen bloß ihre Mitglieder steigern wollen und so weiter. Also das finde ich auch wirklich absolut überhaupt nicht okay. Und dann die Beamten noch mit reinzunehmen. Ja, also das ist ja
deine und Lehrer. Vor allem in diesen Zeiten, wo die Kassen
klamm sind. Ja. Das hat bei uns im Interview bei Weltfernsehen war heute auch der Rainer Holznagel vom Steuerzahler, aber der hat es genauso gesagt. Hat gesagt, ja, man kann ja über einzelne Berufsgruppen könnte man da nachdenken, aber jetzt hier alle mit Manna zu sozusagen versorgen, das kann es einfach nicht sein. Das hat er nicht so gesagt, aber so.
Sinngemäß. So, dann haben wir jetzt nach einer Stunde kommen wir auch zum Thema. Wunderbar. Nicht ganz, es sind 57 Minuten. Wir haben mehr Arbeit seitdem die Corona-Krise ist, machen wir über eine Stunde. Würde ich auch mal sagen, das sollten wir uns vielleicht mal anmelden hier als Corona-Held.
Er ist ja mal in den öffentlichen Dienst gegangen. Er ist ja mal schön Professor geworden.
Ist das öffentlicher Dienst?
Naja, das sind eigentlich sogar Beamten teilweise.
Gut.
So. Mein Thema. Nicht mein Thema, unser Thema.
Einschlagen.
Jetzt ist die Luft schon ein bisschen raus fast. Ne?
Findest du? Wir haben uns aber bisher immer gemeinsam ereifert, nur wir haben uns noch nicht gegenseitig ereifert. Das wird jetzt noch kommen. Also es gibt noch eine Steigerung drin.
Definitiv. Also, ich leite es mal ein. Ja. Ursula von der Leyen hat letzte Woche in einer Rede zur Lage der Europäischen Union eine Erhöhung des EU-Klimaziels von 40% auf 55% CO2-Reduzierung bis 2030 angekündigt. Und sie hat sogar gesagt, 55%, das sei eher die Untergrenze. Also das mindestens wolle man das erreichen. Und man habe...
Gegenüber 1990, muss man sagen.
Genau, gegenüber 1990, vollkommen korrekt. Also das ist ein deutlicher Schritt, den ich absolut gut finde, um es gleich mal voranzustellen, was meine These ist. Und ich finde, das ist der richtige Schritt in der richtigen Zeit. Sie sagt auch, sie haben eine Folgenabschätzung der EU-Kommission gemacht, dass die Wirtschaft die Verschärfung bewältigen könne. Es ist ja kein leichtes Ziel, das sagt ja keiner, aber es ist machbar, sagt von der Leyen, und es ist gut für Europa. Und es ist natürlich, reiht sich ein in den Green Deal, den von der Leyen dann ja zum Beginn ihrer Amtszeit vorgestellt hat, 2019. Davos wurde es ja auch groß thematisiert, da waren wir vor Ort beide damals, haben wir auch schon drüber gesprochen. Der Green Deal besagte, dass Europa 2050 der erste klimaneutrale Kontinent sein soll. Und um das 55%-Ziel bis 2030 zu erreichen, wollen sie auch bestehende Instrumente jetzt verschärfen. Zum Beispiel der Emissionshandel soll eine zentrale Rolle bekommen. Da sollen zum Beispiel dann auch zur Verfügung gestellte Zertifikate reduziert werden, also die Menge dieser Zertifikate. Und natürlich sind dann aber auch viele Investitionen in grüne Technologien erforderlich. Und da finde ich, ist das gerade wirklich die Gunst der Stunde, dieses Ziel eben ambitionierter zu machen, die Gunst der Corona-Stunde zu nutzen. Denn es gab ja kürzlich eben das Corona-Investitionswiederaufbauprogramm, ist es genannt, von 750 Millionen Euro, wo ja schon gesagt wird, dass da viel in Milliarden, natürlich. Man verwechselt ja diese Zahlen, die großen Zahlen in diesen Zeiten. 750 Milliarden natürlich. Ja. Wiederaufbauprogramm, das zum großen Teil in Klimaschutzmaßnahmen, auch in Digitalisierung fließen soll. Und dann gibt es ja noch
einen
Riesenhaushalt für die EU in den nächsten Jahren von 1,8 Billionen Euro insgesamt. Also Geld ist jetzt da und das Geld sitzt jetzt locker. Und jetzt geht es darum, dieses Geld richtig zu kanalisieren, es nicht wieder für Unsinn auszugeben, sondern es jetzt Richtung Klimaschutzmaßnahmen zu kanalisieren. Und dafür ist es genau an der richtigen Zeit, dieses Klimaschutzziel jetzt zu erhöhen, finde ich, und diese Gunst der Stunde zu nutzen. Und ich glaube einfach, dass man ambitionierte Ziele braucht. Das hat zum Beispiel einfach diese ganze Geschichte mit den E-Autos in Deutschland gezeigt. Es kam alles nicht so richtig in die Puschen. Und erst als die EU dann letztendlich die CO2-Strafen verhängt hat, beziehungsweise angekündigt hat, dass die zu zahlen sind, sind die Autobauer vorangekommen und haben angefangen, Spaß zu machen, aber vor allem auch E-Autos, weil das eben die Strafen dann mildert, zu bauen, zu entwickeln. Und die Technologie ist da, man muss sie jetzt einfach nur auf die Straße bringen. Und ich finde, genau wie im alternativen Energiebereich auch, Solar, Windkraft sind mittlerweile einfach effiziente Technologien, die konkurrieren können mit den fossilen Energien, auch preislich eben. Und es ist alles so weit entwickelt, dass man jetzt es einfach umsetzen muss. Ja, auch im Wasserstoffbereich ist viel an Möglichkeiten da. Airbus hat jetzt gerade diese Woche ein, das ist natürlich noch ein sehr weit vorausschauendes Projekt, aber immerhin das Projekt eines Wasserstoffflugzeugs vorgestellt. Bis 2035 wollen sie das eventuell realisieren. Aber für all diese Technologien brauchen wir jetzt eben diese ambitionierten Ziele, die dann auch in politischen Vorgaben noch detaillierter umgewandelt werden. Und da muss, finde ich, die Hauptleitwirkung durch den CO2-Preis erfolgen, durch einen Zertifikatehandel, aber vor allem auch durch einen höheren CO2-Preis. Nicht wieder einzelne Vorgaben für jede einzelne Branche, wo irgendwas wieder reglementiert wird, wie viel CO2 da ausgestoßen werden kann und da, sondern dass man einfach jetzt mal klare Richtlinien und diese CO2-Preise auch höher setzt. Also bisher sind ambitioniertere CO2-Preise ansetzt und dann kann das nämlich der Markt regeln. Und das ist die große Chance, vor allem ökonomisch, finde ich, für Europa hier voranzugehen und hier ökologischer Vorreiter zu werden und diese neuen Technologien zu entwickeln. Und das ist der Markt der Zukunft. Wir sind hier gerade in einer absoluten Zeitenwende. Ich glaube, dass diese alternativen Energien, die Elektromobilität, all diese Energien, das ist die Zukunftsbranche momentan. Und das ist wirklich der große technologische Umwälzer. Und da fließt viel Geld rein. Das sind natürlich dann auch riesige Chancen für Aktionäre in diesem Bereich. Und deswegen ist dieses CO2-Ziel, das jetzt angehoben wurde, für alle Bereiche gut. Und natürlich vor allem fürs Klima. Aber ich will jetzt hier nicht aus Klimaschutzgründen, das weiß ja jeder, dass die Uhr 5:05 ist oder viel später, dass wir hier dringend Handlungsbedarf haben. Aber vor allem eben auch aus anderen Gründen, eben zum Beispiel auch aus ökonomischen Gründen, ist das, finde ich, durchaus zu rechtfertigen, sich ambitioniertere Ziele zu setzen. So.
Chapitz, sehr schön, sehr schön. Da würde ich mal eine Gegenrede anstimmen. Also was mich ja irritiert hat, es kam auf einmal dieser 140-Seiten-Report kam auf einmal raus. Und dann hat man eben mal den Pfad, diese 250, dieses im Jahr 2050 Klimaziel, das war ja schon bekannt. Und jetzt hat man einfach gesagt, oh, müssen wir den Pfad mal noch ein bisschen anders machen. Und dann hat man einfach gesagt, ja, dann schon 2030 55% weniger, wo man bisher 40% weniger CO2 hatte. Und wenn du die Studie dir durchguckst, siehst du auf Seite 16. Seite 16 ist dieser eine zentrale Satz drin. Und da steht nämlich drin, dass die EU nur 10% der weltweiten Treibhausgase ausstößt. 10%. So. Und wenn ich jetzt in der EU versuche, das ganz ambitionierteste Ziel zu machen und jetzt ganz doll was zu machen, dann bringt das der Welt nicht wirklich viel. Was du aber damit machen kannst und was passieren könnte, ist, dass du einfach die Industrie, die wir hier noch haben, einfach damit mit so einer vorschnellen Aktion kaputt machst. Und auf Seite 99 in diesem wunderbaren Dokument findet sich nämlich ein anderer Knüller. Da geht es nämlich um die Emissionsrechte, von denen du gesprochen hast. Die waren ja bisher eher immer so, oh, gehen wir ein paar Emissionsrechte raus, ach, dann ningelt die Branche, geben wir noch ein paar dazu, gibt's umsonst hier, gibt's umsonst dort. Und dann einige Branchen sind gar nicht mit in diesen Emissionsrechtehandel dabei, andere sind dabei. Und jetzt sagt man, okay, da macht man einfach mal eine Verknappung. Und bisher wussten alle, okay, die Emissionsrechte gehen einen bestimmten Pfad. Und jetzt hat man gesagt, nee, das macht man noch ein bisschen restriktiver. Man nimmt mehr Branchen rein und man gibt weniger dieser Emissionsrechte aus. Und in diesem Jahr ist es noch kein Problem, weil wir wegen Corona sind relativ viele Emissionsrechte nicht genutzt worden. Die kann man dann handeln. Aber im nächsten Jahr hat man 30% ein Defizit von diesen Emissionsrechten. Und was dann mit dem Preis passiert, weiß niemand. Also wir haben jetzt den Preis, der ist ungefähr bei 25 pro Tonne. Und es könnte passieren, dass der Preis dann auf 30 geht, auf 40 geht, auf 50 geht. Was man schon sehen kann, dass jetzt schon die Hedgefonds anfangen, diese Emissionsrechte, kann man auch als Privatanleger kaufen, gibt es das Zertifikat. Also wenn ich jetzt den EU-Deal, wenn ich da ein bisschen mitspekulieren wollte, würde ich mir wahrscheinlich auch da ein paar CO2-Zertifikate mal holen. Man weiß überhaupt nicht, was jetzt damit passiert. Man sagt einfach mal so, machen wir. Und das, ich finde dieses ganze, man hat 140 Seiten, wo man einfach mal so sagt, oh, machen wir hier, machen wir da. Und man die Konsequenzen überhaupt nicht absieht. Und wir müssen immer noch sehen, in Deutschland haben wir 800.000 Jobs, die an der Autoindustrie hängen und die an der Zulieferindustrie, wo es jetzt schon wirklich durch Dieselkrise und den ganzen Kram wahnsinnige Umbrüche gibt. Und wenn ich jetzt anfangen würde, diese Technologien noch wahnsinnig zu verteuern, weil da die CO2-Preise irgendwie durch die Decke laufen, ohne dass ich das irgendwie regeln kann, man weiß es nicht, dann ist das für Unternehmen höchst missliche Angelegenheit. Und ich finde, das Programm ist eher dazu angetan, eine Deindustrialisierung voranzubringen. Wenn wir uns dann alle irgendwann gegenseitig die Haare schneiden wollen, ist es ein gutes Programm, das ist schön, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was wir wollen. Diese 800.000 Jobs in der Autoindustrie, das sind hochbezahlte, das ist Arbeiteraristokratie, würde ich das mal nennen. Darauf fußt auch Deutschlands Wohlstand. Das sind die Leute, die da arbeiten in der Zulieferindustrie, bei den Unternehmen. Und da muss auch eine gewisse Sicherheit da sein. Und jetzt zu sagen, naja, aber dieses neue grüne Programm, das ist gleichzeitig Konjunkturprogramm und gleichzeitig Klimaverhältnis. Es funktioniert nicht. Es gibt dieses berühmte Tinbergen-Phänomen, das hat mal so ein Ökonom gesagt, Tinbergen, du kannst nicht zwei Ziele erreichen mit einem Instrument. Das funktioniert nicht. Also du könntest jetzt sagen, wir machen auf der einen Seite, sagen wir, okay, wir wollen die Treibhausgase, das wollen wir verteuern und auf der anderen Seite wollen wir stimulierend sein. Aber du kannst nicht sagen, ich mache beides in einem. Das funktioniert nicht richtig. Und jetzt machen wir so ein Kuddelmuddel und sagen zum einen, subventionieren wir die Produktion erneuerbarer Energien, subventionieren die alternative Antriebe, dann fangen wir ein bisschen an der anderen Seite rumzuschrauben, ein bisschen CO2-Rechte zu verteuern. Aber das ist einfach nur, ich finde, das ist noch keine wirkliche kluge Idee. Und wenn du wirklich was, glaube ich, in der Welt verändern willst, bist du besser dran, die großen CO2-Verursacher zu nehmen, die wirklich in der Welt sind. Das sind 10%, haben wir gerade mal noch. Du musst Amerika mit in die Sache bekommen und du musst China mit in die Sache mit reinbekommen. Und es ist wahrscheinlich erfolgreicher, wenn du versuchst, über so eine Art CO2-Diplomatie zu agieren, als wenn du versuchst, wir wollen in Europa die besten, größten, schnellsten, coolsten sein und dann am Ende hier die gesamte Industrie ruinierst. Deswegen finde ich, ist es eine einfach überhastete Strategie und ein viel zu ambitioniertes Ziel. Und man fängt ja, die EZB hat ja heute auch schon angekündigt, wir werden demnächst grüne Anleihen kaufen und überall, wo du dann grün drauf schreibst, wird dann gekauft und wir machen noch hier und noch da. Für mich ist das so ein Programm, was nicht unbedingt für Europa jetzt so vorteilhaft, zumindest nicht für Deutschland, wo wir jetzt relativ viel Industrie nach haben.
Ich glaube, um die Welt davon mitzureißen, sozusagen daran mitzubeteiligen, musst du vorangehen und musst Vorbild sein. Und nur so kannst du die anderen auch überzeugen. In den USA, wenn Trump an der Macht bleibt, wird es sicher schwierig bleiben. Wenn Biden rankommt,
dann
ist es
ein
absoluter Gamechanger. Ja. Der will ja auch dann E-Mobilität, alternative Energien und so weiter fördern. Da hast du ruckzuck Amerika auch mit im Boot. Ja. Und dann ist es, wie willst du jemanden überzeugen, wenn du selber nicht vorangehst? Da hast du keine Argumentation. Und deswegen glaube ich, haben wir alle Möglichkeiten dazu, und voranzugehen und dann auch Technologieführer zu werden in vielen Bereichen, die da noch anstehen. Das ist das eine. Und dann wieder das Jammerlied der Industrie, dann reflexartig. Der BDI hat ja da auch gleich wieder die Stimme erhoben und gejammert. Oh, so, und die Autoindustrie natürlich. Ich meine, wir diskutieren jetzt gerade wieder über Kaufprämien für Verbrenner, ja. Also wenn du hier von verschiedenen Programmen Konjunkturstimulieren sagst, das wäre problematisch. Problematisch finde ich, wenn man jetzt über Kaufprämien für Verbrenner nochmal redet und das wieder aufs Tableau heben will, dann zeigt einfach, dass wir noch nicht ambitioniert genug Ziele haben, sondern dass wir jetzt dringend diese ambitionierteren Ziele brauchen, dass wir solche Kaufprämien nicht mehr ausloten, nicht mehr staatlich Verbrennerautos fördern. Das ist das eine. Und zum anderen hat Autoprofessor Ferdinand Dudenhöfer auch nochmal nachgerechnet und wie schlimm und ob das verkraftbar wäre. Er sagt, das ist zwar schwierig, lässt sich aber umsetzen. Er rechnet damit, dass dann um dieses Ziel, das verschärfte Ziel zu erreichen, 13.000 Jobs wegkommen. Nur 13.000 zusätzliche Jobs wegkommen. Also ihr rechnet ja eh damit, dass insgesamt dieser Wandel 100.000 Jobs in der deutschen Automobilindustrie fordert. Da sind die 13.000 schon mit drin. Mhm. Aber er sagt, diese 13.000 Jobs werden ja an anderer Stelle wieder entstehen. Da sind wir jetzt auch bei Volkswagen. Da werden ja Softwareingenieure eingestellt. Das ist natürlich dann schwierig für den gelernten Dieselingenieur. Oder, ja. Und Herbert Diess hat sich auch in der Welt ähnlich geäußert. Er sagt auch, wir bei Volkswagen, wir können das schaffen. Für die Branche insgesamt könnte es schwierig sein. Aber eine schnellere Transformation bedeutet auch, dass mehr Arbeitsplätze und ganze Firmen in bestimmten Bereichen unter Druck geraten oder verloren gehen. Aber das ist ja wirklich schumpetersche. Einfach der Wandel, der
Wandel, der politisch ein Wandel, der
beschleunigt wird jetzt. Wir leben jetzt in dieser Transformation. Wir haben es ja schon oft in dieser Corona-Zeit diskutiert. Die Corona beschleunigt diese Transformation hin zur Digitalisierung, aber eben auch hier hin zu ökologischeren, klimaneutraleren Lebensweisen und so weiter und so fort. Und das, die Gunst der Stunde, muss man nutzen und das lässt sich bewältigen. Und die deutsche Autoindustrie, die hat so lange gepennt, muss man einfach sagen, ja, wo ein Tesla vorausgefahren ist. Und jetzt holen sie auf und es geht. Ja? Wie VW beweist, VW geht voran und sie beweisen, es funktioniert und die können auch den Wandel schaffen. Und viele sagen ja auch schon mittlerweile, wir wollten ja gar nicht mehr, dass die CO2-Strafen für die Autoindustrie jetzt wieder zurückgenommen werden. Da gab es ja auch schon diese Diskussion, ob man jetzt wegen Corona da die Ziele mal aussetzt. Aber das wollen sie ja gar nicht. Sie wollen ja weiter jetzt die ehrgeizigen Ziele, weil sie sich darauf eingestellt haben, ihre Planung darauf aufgebaut haben.
Und die Investitionen. Einfach so mal nach eben noch schärfer.
Einfach,
das reicht
nein,
ja, die Ziele,
einfach,
die wir hatten, waren doch völlig
das
ausreichend.
Das ist bis 2030. Ja. Hallo. Und wenn wir jetzt, der Dudenhöfer sagt, dann müssten wir 2/3 der Neuwagen voll elektrisch fahren, um dieses Ziel zu erfahren. 2/3 der Neuwagen bis 2030. Also für mich ist das überhaupt nicht ambitioniert. Ja, ich würde sagen, bis dahin müssten wir eigentlich 90% der Neuwagen voll elektrisch haben. Ja, und ich glaube auch, dass das sich schneller beschleunigen wird. Jetzt, wo man sieht ja auch plötzlich, dass die kleinen Wagen gehen ja auch schon weg, wenn sie ordentlich gefördert werden. Hier, wie heißen Semmeln, sind ja schon ausverkauft alle. Aber bei den kleinen Wagen sagt Dudenhöfer 100% eigentlich voll elektrisch. Und das wäre auch für die Städte eine gute Zukunft. Also das ist möglich. Es ist ambitioniert, aber wie auch das Beispiel Tesla zeigt. Ich meine, Elon Musk treibt seine Firma mit ambitionierten Zielen voran. Nicht, weil er die Latte tief hängt. Er hängt die Latte hoch, ja, in allen Bereichen. Er erreicht nicht immer dieses Ziel. Aber du brauchst diese ambitionierten Ziele, um voranzukommen, um besser zu werden. Und das ist genau die Gunst der Stunde, die man jetzt nutzen muss, finde ich.
Ja, aber eine gewisse Planungssicherheit wäre halt schon ganz schön.
Ja, aber bis 2030 ist doch Planungssicherheit.
Nein, aber die Planungssicherheit mit den Zertifikaten hast du halt überhaupt
nicht. Das
du hast überhaupt keine Idee, was kostet die Tonne Ausstoß. Und es kann passieren, es gibt Analysten, die sagen, der Preis steigt von heute 26 auf über 100. Und dann hast du mit einem Mal hast du Kraftwerke, die du jetzt noch rentabel hast, die sind einfach nicht mehr rentabel. Bumm, sind sie weg. Und ich verstehe. Und du hast jetzt noch irgendwie noch neue, modernere Kraftwerke installiert und hast dafür Milliarden ausgegeben. Und die werden dann einfach dadurch, dass man einfach mal sagt, oh, wir machen so ein Rebasement auf CO2-Zertifikate. Das einfach so.
Aber da kannst du ja nochmal nachbessern. Bei den Methoden kannst du nochmal nachbessern.
Ja, aber wenn du das immer wieder rumfuddelst,
wenn du immer wieder in den Marktpreis eingreifst, das ist auch problematisch.
Ja, und diese Zertifikate hat nie funktioniert, weil es halt immer bisher so war, oh, da kam die Branche und sagte, ich will auch noch ein bisschen mehr.
Das ist genau der Punkt.
Aber dann will man doch einmal eine klare Sache. Und jetzt sagt man einfach, nö, haben wir anders gemacht, wir machen Rebasement, machen wir einen anderen Verlauf. Und das finde ich einfach
nicht. Da hätte ich auch eine andere Idee, dass man einfach viel mehr da einbezieht und dann einen klaren CO2-Preis für alle Branchen, dann eben für Wohnungen, für alles. So.
Das wird ja mit rein. Gebäude kommen ja mit alle mit rein.
Und aber noch mehr im Prinzip alles und alles für einen CO2-Preis. Und das ist dann wirklich ein marktwirtschaftliches Mechanismus und nicht wieder, dass die Landwirtschaft wahrscheinlich wieder ausgenommen, weil die wird ja immer gefördert und so. Ne? Keine Ahnung.
Aber mit den Zertifikaten gibt es ja keinen Preis, sondern der Preis entwickelt sich ja. Das Schöne an den Zertifikaten ist ja, du hast eine Steuerung über den CO2-Ausstoß und dann wird der Preis darüber bestimmen, wer pleite geht und wer nicht. Und ich finde, wenn du dann aber auf einmal die Zertifikate einfach mal so rums wegnimmst, dann sind Unternehmen, ich finde, das ist eine echt extrem schwierige Sache und Planungssicherheit quasi
braucht man
null.
Dann so eine Zentralbank für den Zertifikatehandel, wo dann eine gewisse Preisstabilität in den CO2-Zertifikatehandel angezogen wird. Ja, stimmt, ich glaube, da kann man sich was einfallen lassen, was klug ist. und dass das zu Eruptionen führte, wie bei spekulativen
glaube ich schon.
Ich glaube schon. Da hast du ja recht. Aber ich glaube, da kann man sich was einfallen lassen, dass man den Zertifikatehandel auch ein bisschen glättet. Preisstabilisiert oder okay, sowas.
Preisstabilisiert.
Ich bin jetzt wirklich kein Experte, aber ich glaube.
Jetzt hätte ich ja gerne mit dir auf den CO2-Preis gewettet, aber das ist bis zum Jahresende wahrscheinlich relativ schwierig, weil bis zum Jahresende ja noch das Übermaß an Zertifikaten, die dieses Jahr nicht benutzt worden sind wegen der Corona-Krise, herrscht. Aber ich würde vermuten, der wird steigen. Kann man kaufen als Zertifikat, gibt es als
mit. Ja, aber von der Idee her finde ich das einfach gut. Auch sowas, wie wir es bei Tesla schon diskutiert haben, dass die dann CO2-Rechte verkaufen, weil sie ökologischer sind als andere und davon dann profitieren. Und das ist genau die richtige Steuerung, dass eben die Ökosünder bestraft werden. Und es kann auch nicht sein, was dies zum Beispiel auch wieder gesagt hat, der in der Welt am Sonntag eben auch das Interview gegeben hat, der hat gesagt, es kann halt auch nicht sein, dass weiter man Diesel für 1 Euro kaufen kann. Das bringt natürlich diesen Wandel
der Dieselpreis
voran,
an der Tankstelle,
der Dieselpreis meinte, an der Tankstelle, ja. 1 Liter für 1 Euro, mhm. Ja. So, und weil Diesel immer noch günstiger besteuert wird, ja, ist zwar etwas CO2-freundlicher, aber ist trotzdem ein Verbrenner. Und ich meine, hier muss man ansetzen. Man muss diese fossilen Kraftstoffe einfach peu à peu deutlich erhöhen, ja, und auch da ganz klare Marken setzen für die Zukunft, dass die Leute wissen, okay, es rentiert sich einfach nicht mehr. Und der Umstieg rentiert sich jetzt. Und jetzt ist auch die deutsche Autoindustrie endlich dabei und liefert diese E-Autos und dann kann auch die Politik jetzt hier mal wirksam, wie sie es mit den Prämien schon tun. Wir brauchen mehr Infrastruktur. Aber das alles hätte man schon längst machen können, ja? Wie andere Länder wie Norwegen vorgemacht haben. Ja? Das ist, die Technologie ist da. Man muss es nur einfach auf die Straße bringen und nicht immer sagen, ja, aber jetzt muss sich der erstmal bewegen. Ja? Und dafür brauchst du ambitionierte Ziele, sonst funktioniert es nicht, ja? Und das ist wie in der Kindererziehung, glaube ich. Das kannst du wahrscheinlich von deinen Kindern
jetzt besser erzählen. Ja, aber ich kann auch nicht dann irgendwann hingehen und kann sagen dann, ach weißt du, ich habe jetzt beschlossen, wir machen es ambitionierter, jetzt musst du 7-mal die Woche Klarinette üben zum Fritz. Kann ich machen, ja, aber der wird dann sagen, ey, wir haben daraus gemacht 5-mal. Und dann sage ich, aber du musst ja noch ein bisschen besser spielen lernen und sonst wie. Das ist halt das, was ich fand halt dieses, ich komme mal raus, mache 140 Seiten und sage, ich mache das noch ein bisschen ambitionierter. Das ist das Problem, dass man insgesamt eine Klimasache hat. Das steht, aber ich finde halt, dass über die Maßen jetzt zu machen, überambitioniert und dann ist man wirklich nur ein relativ kleiner Anteil in der Welt und macht die Welt dadurch gar nicht besser, sondern fügt möglicherweise Schaden zu. Das ist halt das, was mich an dieser Aktion stört. Jetzt haben wir gar keine Wette.
Ja, aber noch die eine Frage mit der, weil dann ja die Industrien, Stahlindustrie wird ja immer wieder genannt, ne? Dass man, die muss man natürlich dann vielleicht auch schützen durch grüne Zölle, ja. Dann musst du halt sagen, okay, wenn da aus China einer kommt, der eben kein CO2-neutrale Stahl anliefert, dann muss der halt.
Das brauchst du global, da brauchst du Amerika mit dazu. Ja, wenn du das schaffen würdest, dann wäre das wiederum okay. Wenn du dann sagen würdest, wir machen Systeme, so Importgrüne Zölle. Das ist völlig,
brauchst du dann und solche, ich meine,
aber ohne Amerika oder irgendjemand anders geht das nicht.
Ja, aber die Instrumente sind da und ich glaube, man kann das, wenn ein Wille da ist und wenn ambitionierte Zahlen sind, kann man das erreichen.
Gut. Dann haben wir die Welt jetzt wirklich umrundet.
Wir haben sie umrundet.
Sie ist besser geworden. Wir haben wieder Urlaubstipps mit den Gorillas gegeben. Wir haben Lotto spielen, doch nicht oder doch oder was auch immer. Wir hatten alles dabei.
Alles dran.
Das ist wirklich bunt.
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 Ja. Dann sagen wir einfach tschüss
und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.